Herzlich willkommen zum Metal.de Podcast, der Podcast über Heavy Metal und allem, was dazugehört. Pure fucking
Metal! Moin moin, ich bin Dominik Rothe.
Und ich bin Jan Wischkowski und ihr hört den Metal.de Podcast.
Hier sprechen wir über Heavy Metal, alle Subgenres und werfen den ein oder anderen Blick über den Tellerrand.
Außerdem bieten wir euch Blicke in den Redaktionsalltag. Und damit sind wir eigentlich schon wieder beim Thema, denn wir feiern heute quasi ein kleines Jubiläum und unsere 10. Folge. Und da bietet es sich ja eigentlich mal wieder an, bei uns reinzuschauen, oder?
Dominik? Ganz genau. Ihr habt uns ein weiteres Mal in den Kommentaren und per Mail und überall sonst eure Fragen gestellt dazu, wie es bei metal.de hinter den Kulissen läuft, anschließend an die erste InsideMetal.de Folge. Und wir werden heute unser Bestes geben, diese Fragen wahrheitsgemäß und ausführlich zu beantworten.
Ja, und ich glaube, wir haben die Fragen ja im Vorfeld ein bisschen aufgesplittet und du hast eine mehr als ich an dich, so ungefähr. willst du einfach loslegen?
Ja, dann fangen wir doch einfach mal an. Direkt die erste Frage ist auch eine, die ich wieder sehr amüsant fand, weil ich es immer interessant finde, was für Vorstellungen die Leute da draußen so entwickeln, wie das bei so einem Webscene wie metal.de so hinter den Kulissen läuft. Die Frage ist nämlich, gehören die Top-Kommentatoren unter unseren Artikeln zum Team oder sind das programmierte Bots? Der Hintergrund ist, dass die Beständigkeit und der Eifer, mit dem sie diskutieren, sehr beeindruckend sei. Also Jan, programmieren wir Bots, um den Google-Algorithmus zu pushen, weil der dann sieht, dass bei uns ganz viel los ist auf der Seite?
Also ich fände geil, wenn ich in der Lage dazu wäre, weil ich glaube, das ist eine gute Einnahmequelle. Aber die Wahrheit ist, nein. Die Top-Kommentatoren sind tatsächlich Individuen, die einfach nur sehr gerne bei uns auf der Seite kommentieren und rumhängen. Und ich finde das ziemlich erfreulich, ehrlich gesagt. Und das schweift ja auch ganz gerne mal in irgendwelche anderen Sphären ab. Aber das macht den Reiz ja aus. Und ich bin da sehr dankbar für tatsächlich, dass es Leute gibt, die bei uns quasi als Leser so rege teilnehmen. Wie siehst du das?
Ja, ich bin da auf jeden Fall auch immer sehr froh, wenn unter einem Artikel, den ich veröffentlicht habe, eine Diskussion abgeht oder wenn ich eben auf die Seite komme und mal sehe, dass irgendwo anders eine Diskussion abgeht. Das ist auf jeden Fall irgendwie eine Form von Bestätigung dafür, dass die Arbeit, die wir hier bei metal.de machen, für Menschen da draußen auch eine Relevanz hat und nicht irgendwie in so einem luftleeren Raum stattfindet, wo eigentlich nur ein paar Leute sich selber mit ihren Texten irgendwie belustigen.
Ja, vor allem, ich finde, da sind auch manchmal bereichernde Sachen bei. Also ja. Da gab es ja auch die ein oder anderen Hinweise mal auf Fehler, was ich völlig legitim finde und völlig gut. Natürlich wird das auch hier und da mal etwas hitziger, aber das sollte bei sowas Leidenschaftlichem wie Musik ja auch irgendwie dabei sein. Auch wenn ich mich da meistens ja. Nicht so leidenschaftlich für begeistern kann. Aber ja, das ist, ich finde es insgesamt eine gute Sache und um kurz nochmal aus dem Nähkästchen zu plaudern, wir fahren da eigentlich sogar eine relativ klare Linie, dass wir unsere eigenen Beiträge nach Möglichkeit nicht kommentieren. Dementsprechend seht ihr auch ganz bewusst, wenn jemand aus unserer Redaktion einen Artikel kommentiert, steht das quasi dabei und soll auch für euch transparent sein. Bots gehen bei uns, soweit ich weiß, gar nicht durch, sondern werden vorher abgefangen und manuell gelöscht.
Jo, okay. So schaut's aus.
Genau, und dann können wir ja mal weitermachen. Ich überlege, so eine ganz so lustige Frage habe ich eigentlich gar nicht an dich. Aber gehen wir mal auf den Faktor Zeit ein. Wie viel Zeit nimmt metal.de in der Woche in Anspruch? Und wie kann das mit dem Fulltime-Job funktionieren? Und da kommt die Frage noch on top. Was arbeiten wir im Alltag? Ja, schieß los.
Ja, der erste Teil der Frage, mit wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, der ist tatsächlich so allgemeingültig eher schwierig zu beantworten, weil das natürlich auch immer sehr davon abhängt, also weil jede einzelne Person bei metal.de ja auch ein bisschen selber in der Hand hat, wie viele Reviews sie im Verteiler nimmt, wie viele Interviews sie machen will, etc. pp. Also das schwankt je nach Person auf jeden Fall schon mal mehr, mal weniger stark. Aber ich würde jetzt mal doch so sagen, irgendwas zwischen 3 und 5 Stunden in der Woche ist, glaube ich, schon realistisch. Wenn man sich mit den zugeteilten Alben irgendwie in der Tiefe beschäftigt, dann kommt ja der Newsdienst einmal im Monat auch noch oben drauf. Ich denke, das ist eine ganz realistische Einschätzung so für den Durchschnitt der Redaktion, sage ich jetzt mal. Wie das mit einem Fulltime-Job funktioniert. Ich meine, wir haben ja alle irgendwie noch Freizeit neben unserem Job und alle, die bei Metal.de sind, gehen da eben gerne noch irgendeiner produktiven Tätigkeit nach. Und ich sag mal, die Zeiteinteilung bei uns ist ja auch sehr flexibel. Ich meine, wann man seine Reviews schreibt, ob das morgens, mittags oder mitten in der Nacht ist, ist ja völlig egal für Metal.de, solange das Ding halt passend zur Deadline online ist. Können sich das dann ja alle auch immer so einteilen, wie es halt zu ihrem Job und zum restlichen Privatleben irgendwie gut passt. Und ja, was arbeitet ihr? Also ich bin tatsächlich in der sozialen Arbeit unterwegs seit einiger Zeit. Also mach was völlig anderes, was mit dem hier bei Metal.de überhaupt nichts zu tun hat. Aber auch da gibt's bei uns ganz viele unterschiedliche Leute, die in allen möglichen Bereichen arbeiten. Da gibt's jetzt auch keine irgendwie allgemeingültige Antwort.
Soll ich noch was dazu sagen?
Ja, wenn du möchtest.
Ja, also ich glaube, also hast schon das Wesentliche zusammengefasst. Bei mir kann das, wie bei ein paar anderen, die noch organisatorisch was bei Metal.de machen oder jetzt wir mit dem Podcast, auch ganz gerne mal in einen Halbtagsjob in der Woche umschwenken, phasenweise. Aber grundlegend, also mit 3 bis 5 Stunden ist man, denke ich, als normaler Redakteur voll gut dabei. Ich vergleiche das ja ganz gerne mit dem Fußballverein, so vom Zeitaufwand und vom Zuverlässigkeitsanspruch. Wobei beim Fußballverein musst du ja noch mehr on point da sein. Aber so grundlegend ist es halt ein Hobby oder eine Freizeitaktivität, weil Hobby klingt ja auch immer so nach Larifari. Das ist, glaube ich, ja, hier sind schon alle mit sehr viel Engagement dabei und so viel, wie es halt der Fulltime-Job zulässt und das Privatleben. Also ich gebe jetzt gar nicht so viel Einblicke in mein berufliches Umfeld. Ich mache relativ viel, bin selbstständig, sehr viel im Online-Marketing, allerdings auch mitunter im Musikbereich. Also ganz, ganz vielfältig. Ich denke, das reicht auch. Wir haben auch alles in der Redaktion, von Lehrern über Studenten, bis tatsächlich Journalisten. Ja, können wir eigentlich weitergehen, würde ich mal so vermuten.
Jo, dann kommen wir zu einem Thema, das ja auch immer sehr polarisiert, nämlich das Thema Wertungen. Inwieweit stellen wir denn sicher, dass zum Beispiel eine 8-Punkte-Wertung für jedes Redaktionsmitglied und dann auch genreübergreifend die gleiche Bedeutung hat?
Boah.
Kann man das überhaupt sicherstellen?
Genau. Ich glaube, das ist die spannende Anschlussfrage. Weil das ist tatsächlich ja ein sehr, sehr interpretierbares Instrument, diese nackte Zahl unter einer Rezension oder im Soundcheck. Also wir haben tatsächlich einen Wertungskatalog intern, der natürlich aber trotzdem Spielraum für jeden Einzelnen zur Interpretation lässt. Das heißt, so ganz, ganz hundertprozentig auf eine Linie kriegt man es, denke ich, nicht. Das geht maximal mit einer Person, wenn die für sich festlegt, was ist das in diesem Kontext. Aber wir sind bemüht, dass die Platten innerhalb ihres Genres möglichst ja nachvollziehbar bewertet werden. Und ich würde auch als Leser immer eher Wert auf den Text lesen, ob der mich anspricht, was da gespielt wird, weil eine 4 von 10 kann für den anderen auch eine 8 von 10 sein, wenn derjenige sich in diesem Genre einfach wohlfühlt oder sich auch manchmal an sehr stumpfen Platten erfreut. Also es gibt bei mir auch Alben, die ich mit 6 Punkten bewertet habe, die ich hin und wieder rauskrame, weil sie mir eben dann in dem Moment einfach diesen Spaßfaktor liefern, ohne dass ich der jetzt eine höhere Wertung gegeben hätte, weil sie einfach was Ausgelutschtes machen oder da jetzt nicht so die Killer-Songs drauf sind. Fällt dir dazu noch irgendwas Passendes ein? Also ich finde, Wertung ist halt echt so ein schwieriges Thema, dass man, glaube ich, nie 100% auf einen Nenner kriegt.
Nee, das glaube ich auch nicht. Und gerade, also natürlich, wie du schon sagtest, haben wir so ein Review-Raster, wo so ein bisschen drin steht, welche Bewertung so ungefähr was bedeutet. Aber ich glaube, spätestens wenn es dann darum geht, genreübergreifend irgendwie gleiche Standards zu haben, wird es halt nahezu unmöglich. Ich meine, das Thrash-Metal-Album XY kann halt noch so geil sein. wenn ich das jemandem vorspiele, der in seinem Leben aber eigentlich nur Black Metal und nichts anderes hören will, dann wird ihn das halt auch nicht interessieren, selbst wenn das eine 10 von 10 ist in dem Genre. So, also da wird es dann, glaube ich, wirklich unmöglich, irgendwelche Standards zu definieren, die dann allgemeingültig sind.
Ja, völlig, völlig korrekt. Also, ach, ich weiß auch nicht, tu mich schwer damit. Also, ich finde das auch im Vergleich mit anderen Magazinen manchmal schwierig, das zu beurteilen, weil da gibt es ja dann Magazine, ja, die fangen mit ihren Wertungen gefühlt halt erst bei 6 an. Dann gibt es wieder welche, bei denen es, obwohl sie eine 10er-Skala haben, die Höchstwertung 7, weil sie halt alles Neue per se scheiße finden. Also ich kann jetzt einfach aus der leidlichen Erfahrung als Schreiber und auch als Leser sagen, ich glaube, man sollte sich, wenn man da jetzt wirklich, wirklich in die Tiefe geht und das einordnen möchte, für sich selbst diese, einfach nur diese nackte Zahl, sich dann halt andere Artikel des Magazins oder des Redakteurs angucken. Umso schneller kommt, bekommt man dann halt ein Gefühl dafür. Ansonsten finde ich es halt wirklich interessanter, den Text zu lesen, gucken, spricht mich das an. Und dann ist gut.
Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zur nächsten Frage.
Ja, ich das passt dann, finde ich, trotz allem auch mit Erfahrung als Schreiber und Co. Wie ist denn unser Altersschnitt in der Redaktion? Und umgekehrt, wo vermuten wir denn den Altersschnitt bei unseren Lesern?
Den Altersschnitt innerhalb der Redaktion würde ich jetzt, also ich weiß es gar nicht genau, ich weiß überhaupt nicht, ob das irgendwer bei uns so genau mal irgendwie nachgerechnet hat. Ich würde ihn jetzt irgendwo zwischen Mitte 30, ja irgendwo bei Mitte 30, Anfang 40 um den Dreh, glaube ich, einordnen. Ich kann das gerade sehr schlecht bei manchen Leuten auch einfach sehr schlecht einschätzen, wie alt sie überhaupt sind, muss ich gestehen.
Ich glaube nicht, dass du damit groß falsch liegst. Also Fakt ist, dass wir durch so einen gewissen Kern an Redakteuren, der einfach schon über Jahre dabei ist, ja auch immer im Schnitt ein bisschen altern. Trotz allem stoßen ja auch immer wieder junge Leute dazu. Ich kann mich mit Mitte 30, das entspricht so ungefähr meinem Alter, dann auch ganz gut anfreunden. Und zum Thema, ja, oder fragen wir mal anders. Ich guck mal kurz nach, weil ich kann zumindest grob einschätzen, was unser Alter bei den, oder das Alter unserer Leser angeht. Wie schätzt du denn das Alter unserer Leser ein?
Ich würde das tatsächlich gar nicht so viel anders einschätzen. Einfach weil ich jetzt behaupte, dass die Menschen, die Webzines primär lesen, auch zur gleichen Altersschiene gehören wie die Leute, die Webzines ins Leben gerufen haben, als das Ende der 90er irgendwie, oder in den 90ern irgendwie so ein Ding wurde. Das wäre jetzt so meine Erklärung, warum auch bei unserer Leserschaft wahrscheinlich so ein Schnitt von Mitte 30 bis Anfang 40 irgendwie vorherrscht. Also es würde mich auf jeden Fall schon sehr überraschen, wenn der nicht ähnlich ist. Aber du wirst uns da ja gleich genaueres zu sagen können.
Genau. Also es gibt, oder ihr habt ja vielleicht hin und wieder mal Umfragen gesehen, die von unserem Vermarkter dann eingestreut werden, oder so ganz generell gibt es da ja auch ein paar Messformen, und unser Vermarkter hat das tatsächlich in seinem Portfolio drinne, und das ist natürlich noch ein bisschen gröber gefasst, aber 57% unserer Leserschaft sind im Alter zwischen 30 und 49, und ich kann mir gut vorstellen, dass das zutrifft, weil ich das genauso wie du sehe. Ich glaube, dass ich die Schnittmenge Leser und Redakteure schwer voneinander trennen lässt. Also natürlich werden wir auch jüngere Leute dabei haben und natürlich auch ein paar ältere Leute, aber ich glaube, der Kern konzentriert sich einfach immer noch darauf, wer auch so ein bisschen mit diesen Online-Medien aufgewachsen ist. Würde ich einfach mal vermuten.
Jo, das klingt auf jeden Fall ganz schlüssig.
Joa, aber ehrlich gesagt, mir ist das auch fast schon egal.
Ja, Hauptsache die Leute interessiert, genau, was wir schreiben.
Also, ob du jetzt 5 Jahre alt bist oder 50, wenn dir der Mist gefällt, den wir da so schreiben, bist du herzlich willkommen.
Dann kommen wir mal zur nächsten Frage, die da ist. Das ist ja eigentlich fast schon mehr eine Behauptung als wirklich eine Frage. Also warum bringen wir so wenig selbst recherchierte Reviews? Da steckt ja sofort auch die Aussage drin, wir würden keine oder nur sehr wenig selbst recherchierten Reviews bringen, was ich direkt schon mal in Frage stellen würde, ob das wirklich so stimmt. Aber da kannst du uns ja jetzt ein paar Takte zu erzählen.
Ich frage erstmal zurück, was stimmt denn daran nicht? Also ich glaube schon, dass wir relativ wenig, in Anführungsstrichen, selbst recherchiertes bringen. Allerdings ist das einfach, glaube ich, die Norm, dass ja bis zum kleinsten Blog heutzutage fast jeder mit Musik überschüttet wird, der ein Musikmagazin betreibt oder bei einem schreibt. Und wir eigentlich das Gefühl haben, dass wir vieles, vieles abdecken, was neu veröffentlicht wird. Und dementsprechend konzentrieren wir uns da drauf. Andererseits, wenn irgendwer bei uns halt Themen entdeckt, die unbedingt gemacht werden sollten, weil es halt wirklich cool ist oder weil es ein Geheimtipp ist, dann wird das halt in der Regel auch gemacht, wenn derjenige Zeit und Bock dazu hat. Und wir haben ja auch Redakteure, die bei diversen YouTube-Kanälen dann in ihrer Freizeit rumhängen oder während des Dayjobs und da die ein oder andere Perle ausgraben und dann was dazu bringen wollen. Also da gibt es jetzt keine große Vorgabe, aber wir selbst aktiv, wie gesagt, das ist ein Projekt, das komplett bei allen in der Freizeit stattfindet, sind eigentlich erstmal bemüht, das abzudecken, was bei uns reinflattert. Und allein das schaffen wir ja nicht mal. Also um mal kurz eine Maßgabe zu geben, wir sind alle 2 Wochen irgendwie bei, ich glaube, 150 Releases, die bei uns intern gelistet sind, plus dann nochmal 100, 200, die schon von vornherein ausgemustert werden. Also das ist einfach eine ganze Menge und das muss halt auch dann erstmal unter die Haube kommen. Ja. Aber du wolltest eigentlich einhaken, dass das ja nicht der Fall ist.
Ja, was heißt nicht der Fall ist? Im Verhältnis stimmt das ja wahrscheinlich schon, aber bei mir schwang, als ich diese Frage gelesen habe, sofort so mit so ein Vorwurf mit, wir würden uns ja quasi nur auf nicht selbst recherchiertes stürzen, auch wenn da wenig steht. Aber zum Beispiel die Synthwave-Kolumne, die ja maßgeblich der Kollege Sven Lattemann befeuert, ist ja zu 99% selbst recherchiert. Also da werden wir ja quasi fast gar nicht bemustert, außer vielleicht mal mit sowas wie Perturbator oder so, der jetzt in der Metal-Szene eh schon seit langem total angekommen ist. Oder
Until also gut, ist jetzt natürlich Texas kein von Johannes und André, also unsere neue Black Metal Kolumne der beiden. Das ist ja auch eine rein selbst recherchierte Kolumne oder rein selbst recherchiertes Format. Also das passiert wirklich.
Und auch wenn es jetzt keine Reviews in dem Sinne sind, haben wir auch öfter jetzt schon Specials gehabt zu Szenen in bestimmten Ländern. Welche Bands da irgendwie cool sind, welche Strömungen es da so gibt, etc. pp. Die sind ja auch allesamt selbst recherchiert und da kann man dann auch noch eine Menge Geheimtipps, sage ich mal, entdecken, abseits von dem, was so bei den regulären Reviews stattfindet. Also ich finde schon, dass es auf metal.de durchaus auch genug Inhalte gibt über Bands, mit denen wir jetzt nicht irgendwie bemustert wurden oder so.
Ja, also ich glaube, man muss da einfach nur mit offenen Augen über unsere Seite gehen. Und
genau.
Die Chance auf Vollständigkeit hat einfach kein Magazin dieser Welt.
Ja, das ist wahr. Das ist korrekt. Dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Frage über.
Jupp. Und zwar, was hat euch in Bezug auf eure Metal.de-Tätigkeit und das Musikbusiness am meisten desillusioniert?
Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, also schwierig, die jetzt so hier öffentlich zu beantworten, in mancherlei Hinsicht zumindest. Bei metal.de selber wüsste ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht groß irgendwas, was mich da jetzt so brutal desillusioniert hätte, außer vielleicht mal so der ein oder andere Interviewpartner, der sich als nicht so toller Mensch herausgestellt hat oder zumindest als jemand, der nicht so interessiert an irgendwas schien. Das war vielleicht mal ein bisschen enttäuschend. Im Musikbusiness generell, ja, weiß ich nicht, ich finde halt manchmal an manchen Stellen, und auch das ist jetzt gar nicht auf das bezogen, was wir hier so machen oder mit den Partnern, mit denen wir hier bei Metal.de so zusammenarbeiten, aber ich habe doch festgestellt, dass an manchen Stellen im Musikbusiness, sage ich mal, der Umgangston nicht der allerschönste ist, um es mal so auszudrücken, und das habe ich irgendwie, verstehe ich bis heute nicht, weil ich immer denke, so, wir sind ja eigentlich alle mit der gleichen Leidenschaft zur Sache irgendwie in dieses Business gekommen, und da habe ich halt vorher immer gedacht, dass dann auch alle irgendwie einen Umgangston miteinander pflegen, der das dann widerspiegelt. So. Aber das ist leider nicht an allen Stellen der Fall. Wie sieht's bei dir aus?
Kann mich da fast anschließen. Also, muss ja weit zurückgehen. Das ist schon eine Weile her, dass ich bei Metal.de angefangen habe. Und da war ich halt auch noch relativ jung. Das heißt, ja, also nehmen wir mal, also ich glaube, man kann halt so die üblichen Sachen, wie man trifft auf Menschen, die man dann nicht leiden kann, oder Musiker, die dann doch scheiße sind, die man eigentlich irgendwie mal idealisiert hat, bis zu einem gewissen Grad, ausklammern. Ich glaube, also mich selber desillusioniert hat es nicht, weil es einfach irgendwie normal ist, aber ich glaube, dass es mitunter desillusionierend sein kann, wie viel Business halt wirklich im Metal steckt und wie viel Planbarkeit auch und wie viele Leute hinter einem Release oder einem größeren Release arbeiten oder welche Möglichkeiten man sich zunutze macht, um seinen Release zu pushen, und alle, wenn dann mal irgendwie irgendwas an Zahlen oder irgendwie Belege für quasi ein bisschen planbareres Marketing oder vielleicht auch finanziell gepushtes Marketing durchsickern, dass das dann immer so eine riesen Aufregung gibt. Und ich für meinen Teil, das ist halt relativ normal, und dass sich Qualität nicht zwingend durchsetzt, wissen wir auch alle, dass man auch jetzt nach einem persönlichen Geschmack ausgehend ziemlichen Müll mit einem gewissen Portemonnaie hochpushen kann, bis es irgendwie Leute cool finden. Auch kein Geheimnis. Also deswegen, ich glaube vielleicht, ja, wirklich dieses, wie viel Business steckt drin und wie viel Business auch bei manchen Firmen drin steckt, die halt eigentlich immer noch so viel Leidenschaft in ihrer Botschaft tragen. Ja, das ist das vielleicht. Aber also ich müsste halt was anderes glauben oder geglaubt haben, um mich da jetzt wirklich von umhauen zu lassen. Und das habe ich halt nie wirklich für bare Münze genommen. Aber das wäre so der Punkt, wo man jetzt sagen könnte, da hat man ein bisschen mehr hinter die Kulissen geblickt. Und das halt auch anders gesehen. Ich kann allerdings auch sagen, dass es halt auch sehr positive Beispiele gibt, wo halt noch trotz Größe von Band oder Größe von Festival noch sehr, sehr leidenschaftliche und musikinteressierte Leute dahinter stehen und das auch immer noch weiter vorantreiben. Und auch nicht immer ist alles halt schlecht, was mit Business und Geld zu tun hat, um eine bestimmte Qualität zu bieten. Deswegen, ja, ich für meinen Teil würde die Frage damit abhaken, aber
jo. Dann mache ich mal weiter mit etwas, was dann die Frage nach selbst recherchierten Reviews auch so ein bisschen anschließt, denn woher beziehen wir denn nun eigentlich unser Material für Rezensionen und andere Themen?
Ich ratter das mal ganz relativ flott runter, wenn es okay ist. Von den Plattenfirmen selbst, die uns die neuen Releases quasi zum Reinhören zur Verfügung stellen, oder über Promoagenturen, die von den Plattenfirmen oder Bands beauftragt wurden, oder von den Bands selbst. Oder eben, wir haben festgestellt, hey, da kommt irgendwie was raus, was wir unbedingt machen müssen, dann bemühen wir uns auch selber darum, an das Album zu kommen. Entweder fragen wir dann selber mal bei der Plattenfirma an oder halt am Release-Tag. Deswegen gibt es auch hier und da mal Reviews, auch zu größeren Themen, die ein bisschen später kommen, weil es halt auch manche Themen gibt, die wirklich vor dem Veröffentlichungstag auch kein Medienpartner hören soll.
So ist es.
Aber ich glaube, das reicht. Also, falls es da noch Nachfragen zu gibt,
schreibt uns gerne eine Mail.
Ja, jetzt geht es ja eigentlich so ein bisschen bisschen ins Persönlichere hier. Und deswegen, wie hat sich dein Musikgeschmack über die letzten Jahre verändert, Dominik?
Ich würde behaupten, dass ich zumindest ein bisschen toleranter gegenüber allem Möglichen geworden bin. Oder fast allem Möglichen. Schlager geht immer noch nicht. Also so gar nicht. Und auch irgendwelche ganz, also weiß ich nicht, auch im Techno-Bereich oder so gibt es wahrscheinlich auch immer noch unglaublich viel, was ich nicht mit der Kneifzange anfassen würde. Aber grundsätzlich bin ich ein bisschen, in meinem ersten Studium habe ich mal den Begriff Offenohrigkeit kennengelernt, der eben beschreibt, dass, ja, dass man, da ging es halt darum, dass Kinder vor allem halt noch sehr offen für alles Mögliche sind und dann gibt es irgendwann so eine Phase im Leben, wo man dann, also gerade in der Teenie-Zeit, dann so sehr engstirnig wird und sich so auf diese eine Sache, aus der man dann auch seine Identität irgendwie herausdefiniert, so einschränkt und dann irgendwann später im Leben wird man wieder offenohriger und für andere Sachen und so habe ich das bei mir selber auf jeden Fall auch erlebt. Abgesehen davon, was jetzt so Metal angeht, war in meiner Teenie-Zeit auf jeden Fall auch ganz viel modernes Zeugs von Nu Metal über Metalcore angesagt, was heute bei mir irgendwie so ziemlich gar keine Rolle mehr spielt. So, ich bin da, was das angeht, irgendwann völlig in den Oldschool-Schienen aufgegangen. Wobei jetzt, weiß ich nicht, sowas wie Gojira, wo sich die letzten beiden Platten ja nur noch schwer überhaupt irgendeinem Genre zuweisen lassen, finde ich halt auch total cool. Also auch so Bands, die wirklich noch so einen einzigartigen Sound fahren, das ist auf jeden Fall auch was, was mich heute vielleicht sogar mehr denn je irgendwie interessiert und fasziniert. So würde ich das jetzt mal kurz und knapp zusammenfassen.
Ja.
Wie schaut's bei dir aus?
Was jetzt Musikgeschmack? Also ich glaube, ich habe die sehr durchschnittliche Kurve von sehr offen als Kind über sehr engstirnig als Teenager bis hin zur schönen Offenohrigkeit wieder quasi durchgemacht. Ja, zwischendurch, also wenn man das jetzt mal nochmal ganz kurz auf die Tätigkeit bei metal.de reduziert, vermutlich viel nischiger als früher und noch viel mehr Underground-Kram als früher, weil man einfach viel mehr Zugang zu Musik hat und viel mehr mitkriegt und sich so ja auch wirklich so persönlich dann natürlich sehr die Cherries pickt. Ja, aber ich kann da echt, eigentlich würde ich jetzt, ich kann in fast jedem Genre, glaube ich, was Gutes entdecken. Ich glaube aber auch, Schlager wäre es jetzt für mich nicht. Also da ist mir noch nichts Gutes über den Weg gelaufen. Ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock, da irgendwas Gutes zu entdecken. Aber ja, also was Metal angeht zum Beispiel, oder wenn man das jetzt mal auf diese Sparte der Musik definiert, finde ich, glaube ich, wirklich in fast jedem Genre was. Was mich mal sehr überrascht hat, dass es auch tatsächlich Gothic-Bands gibt, die nicht was abgewinnen kann. Wo ich halt irgendwie die Atmosphäre irgendwie trotzdem aufgreifen kann. Aber, also deswegen, man entdeckt halt viel. Aber schlussendlich, und das finde ich ist dann wiederum faszinierend, dass ich, glaube ich, trotzdem mit Black Metal und Metalcore immer noch am meisten die Sachen aus meiner engstündigen Phase höre. Also zumindest, was die Genres angeht.
Ja, aber ich glaube, das ist auch irgendwie ganz normal, dass so Sachen aus der Teenie-Zeit dann doch echt langfristig auch irgendwo ein bisschen hängen bleiben zumindest. Also ich meine, auch wenn ich gerade noch gesagt habe, dass ich da auch noch viel Metalcore und so gehört habe, aber so Sachen wie Thrash und klassischer Heavy Metal haben ja bei mir mit 13, 14 auch schon irgendwie eine super große Rolle gespielt und daran hat sich bis heute ja dann nichts geändert. Die ist eher noch größer geworden.
Ja, eben. Also ich glaube auch. Also das Schlimme ist eigentlich, oder was ich viel schlimmer finde, ist, dass ich in letzter Zeit relativ wenig Musik höre. Das stört mich tatsächlich persönlich am meisten. Und das liegt aber eigentlich ausschließlich daran, dass ich keinen Bock habe. Also, keine Ahnung, was das Problem ist. Jo, machen wir weiter.
Apropos keinen Bock, wie stehen wir denn zu dem oft sehr herablassenden Tonfall in den Kommentarspalten?
Ich stehe da, also ich habe da gar keine so richtig fest definierte Haltung zu. Ich finde das immer sehr selbstentlarvend, wenn Leute meinen, sie müssten online jetzt einen bestimmten Tonfall anlegen, weil sie sich in so einem gefühlt anonymen Raum bewegen. Es ist nicht das Niveau, auf dem ich kommunizieren würde. Aber ich finde, das relativiert sich bis zu einem gewissen Grad halt dann auch über den Inhalt. Ich finde, das ist alles immer noch im Rahmen, übertritt mitunter den Rahmen, mitunter müssen wir auch einschreiten, aber in vielen Fällen finde ich, ist es halt einfach nur ein Spiegelbild der Art, wie online kommuniziert wird. Ich mag die Art, wie online auch in sozialen Medien, Kommentaren diskutiert wird oder persönlich andere angegangen werden, mag ich nicht. Wie siehst du das? Also,
ich sehe das eigentlich genauso wie du. Also leider ist es ja nun mal so, dass der Tonfall im Internet tendenziell recht schnell sehr scharf herablassend und manchmal herablassend wird und dann manchmal eben da auch eine Grenze überschritten wird, die einfach gar nicht geht. Und wie du schon sagst, da greifen wir ja dann auch ein. Aber ich sag mal so, außer Leuten irgendwelche Warnungen aussprechen und dann wirklich Kommentare, die völlig jenseits von Gut und Böse sind, zu löschen, haben wir da ja auch nicht so viele Möglichkeiten, da einzugreifen, außer halt dann vielleicht irgendwann in letzter Konsequenz diese Diskussion ganz zu unterbinden, indem wir die Kommentare abstellen, aber das kann ja irgendwie auch nicht Sinn der Sache sein. Aber das ist vor allem ein Thema, das sich ja wirklich durch das ganze Internet zieht und da habe ich so ein bisschen inzwischen auch die etwas stumpfe Haltung entwickelt, dass ich mir so denke, gut, wer jetzt halt seinen Gedanken gut ins Internet ballert, muss halt irgendwie auch damit rechnen, dass sowas dann kommt. Das ist natürlich dann nicht immer schön, aber da muss man halt irgendwie lernen, mit umzugehen. Ich meine, das betrifft ja uns als Redakteure genauso.
Komplett.
Also wir kriegen ja auch irgendwelche Kommentare, in denen wir dann persönlich angegriffen werden. So, das geht ja, machen ja nicht nur die Kommentierenden unter sich aus. Und auch da, klar, wenn da wirklich Grenzen überschritten werden, die einfach, also von so einem beleidigenden Tonfall überschritten werden, der dann einfach überhaupt nicht mehr okay ist, dann muss man da halt mal eingreifen. Aber dass Kritik nicht immer super sachlich geäußert wird im Internet, das ist ja nun mal leider Normalität. Und da habe ich für mich persönlich irgendwann die Einstellung entwickelt, da halt einfach drüber hinwegzulesen. So. Weil man kann es halt eh nicht verhindern, geschweige denn ändern.
Ich finde auch.
Und am Ende ist das Internet halt auch immer noch nur das Internet und nicht das echte Leben, auch wenn wir da natürlich gerade in der momentanen Situation extrem viel Zeit mit verbringen.
Ja, also ich finde es halt auch, ich finde halt jetzt einen Kommentar, der jetzt mit was weiß ich wie viel Ausdrücken und persönlichen Beleidigungen ausgestattet ist, also für mich hat der dann meistens auch, hält er das Niveau beim Inhalt seiner Kritik. Ich finde es halt, oder ich kann einen Kommentar von einem Leser viel ernster nehmen, wenn er mir wirklich sachlich irgendwie darlegt, was sein Problem ist und warum er das anders sieht, als wenn er jeden Satz mit 10 Ausrufezeichen beendet. Das schalte ich innerlich nämlich dann schon ab und denke mir so, ja, okay, ich bin jetzt deinem persönlichen Musikgeschmack auf den Schlips getreten, juckt mich aber persönlich überhaupt nicht, dass du dich davon angegriffen fühlst, sondern ist ja eigentlich eher belastend für dich. Ja, also ich, wie gesagt, haben wir eigentlich gut zusammengefasst. Mögen wir jetzt nicht zwingend den herablassenden Ton, aber es ist einfach wirklich der Internets, das fange ich auch schon so an, der Internetgesellschafts Tonfall geworden, der ein bisschen bescheidener geworden ist. Und ich würde es halt begrüßen, wenn die Leute selber reflektieren und da selber mal wieder gegen angehen. Und ich glaube, sowas kann man aber auch nicht erzwingen, sondern das muss einfach durch eine gute Diskussionskultur geschafft werden. Und das jetzt am Donnerstag mein Wort zum Sonntag zu diesem Thema.
Alles klar, dann würde ich sagen, gehen wir mal zur nächsten Frage über.
Stimmt, ich muss dich ja wieder was fragen. Und jetzt kommen wir eigentlich wieder quasi vollkommen zurück. Also die Fragen haben wir jetzt hier gerade ein bisschen doof angeordnet. Aber welches Genre hört ihr außerhalb des Metal-Kosmos noch gerne? Mach mal an oder mach mal das Topic auf, Dominik. Was hörst du denn außer Thrash Metal noch und Gojira?
wir haben ja vorhin schon kurz die Synthwave-Kolumne bei uns auf der Seite angesprochen, die zwar überwiegend vom Herrn Lattemann befeuert wird, aber manchmal schreibe ich da ja auch was, denn das ist auf jeden Fall ein nicht-metallisches Genre, das mir auch sehr entgegenkommt, weil ich auch schon immer total auf die Soundtracks irgendwie von John Carpenter-Filmen stand oder so und genau in die Kerbe schlägt Synthwave ja dann in vielen Stellen auch. Da habe ich mich vor einigen Jahren schon verliebt in dieses Genre. Ansonsten, ja, alles, was aus den 80ern kommt, alle 80er-Popmusik, außer vielleicht Modern Talking oder so, also der Shit, der dann richtig cheesy ist, das muss jetzt nicht sein, aber so richtig gut gemachter 80er-Pop, der läuft bei mir auf jeden Fall auch des Öfteren. Ja, aber ansonsten gibt's jetzt auch Sachen, die ich jetzt vielleicht nicht so aktiv irgendwie zu Hause höre, aber eine coole Funknummer oder so, da kann ich halt schon auch noch Spaß dran haben. Also ich meine, ich finde halt irgendwie alles erstmal irgendwie ganz cool, wo ich merke, dass sich da Leute wirklich Gedanken gemacht haben und halt nicht nur so Kunstprodukte zusammengeschustert, also so Plastikprodukte zusammengeschustert wurden von irgendwelchen riesigen Produzenten und Songwriter-Teams, die sich jetzt halt eigentlich nur überlegt haben, wie man den nächsten Hit schreibt. Aber ja, also so Synthwave, 80s Pop, das sind auf jeden Fall so die Sachen, die ich primär neben dem Metal.de relevantem Kram noch so höre. Wobei gut, Synthwave ist ja auch inzwischen Metal.de relevant.
Ich wollte auch gerade sagen, soweit ist jetzt, also musikalisch wahrscheinlich schon, aber ich glaube von den Leuten, die Synthwave hören, kommen relativ viele aus dem Metal-Bereich.
Ja, ja. Also selbst die Leute, die das machen.
Ja, eben. Also ich glaube, da ist die Nische ja, sehr nah. Ist ja manchmal auch gerade bei so skandinavischen Folkbands oder sowas, hast ja auch sehr viele Mettler, die da drauf abfahren.
Ja, oder halt irgendwie so Dark-Folk-Zeugs wie King Dude oder so. Das ist ja gefühlt mehr in unserer Szene angesagt, als dass der irgendwie eine andere Zielgruppe hätte.
Ja, aber es gilt ja wirklich für Neo-Folk oder sowas, ne?
Ja.
Ich glaube, ich bin da dann noch ein bisschen abweichender als du unterwegs. Also ja, 80s Pop, also wenn das mal im Auto oder so läuft bei irgendwem oder im Radio, ich höre nämlich selber so gut wie kein Radio, finde ich das halt eigentlich auch immer ganz brauchbar und ganz cool und bin auch immer erstaunt, wie viele Songs man eigentlich von damals kennt, ohne dass man jetzt wüsste, wer der Interpret ist. So geht mir das relativ oft, wenn ich bei meinen Eltern dann mal irgendwie, oder vor allem bei meinem Vater bin. Ja, tatsächlich, dadurch, dass ich, bevor ich überhaupt über Metal nachdenken konnte, eher mit Hip-Hop aufgewachsen bin, hab da immer noch so ein paar Sachen, die ich mag. Das war früher halt vor allem Ami-Rap, das ist heute auch, wenn ich da nochmal ein Album von Nas oder Mobb Deep oder so zu hören bekomme, dann finde ich das immer noch sehr gut. Ja, ansonsten kann es jetzt aber auch mal eher so ein Klamauk-Rap à la KIZ oder Trailer Park sein. Also das kommt dann doch häufiger mal vor. Gab eine Phase, wo ich dann auch ganz gerne mal in Techno-Clubs unterwegs war, weil das einfach eine komplett andere Welt zu dem metallischen Alltag war, was dann ja auch sehr entspannt ist. Ja, also wie gesagt, offen, ohrig, aber wie gesagt, im Moment höre ich eh kaum Musik und dann ist es aktuell ja auch eher der Kram, der dann für Metal.de relevant ist und das ist dann halt so das übliche Black-Metal-Zeug.
Ja. So, wir sind schon bei der letzten von euren Fragen angekommen und da geht es um den Soundcheck und zwar konkret die Frage, wie der denn zu verstehen sei. Sind das Alben, die im April auf jeden Fall zum Beispiel ein Review erhalten? Oder müsste der nicht eigentlich sogar rückwirkend erfolgen? Also quasi Anfang April, der Soundcheck für den März?
Also erstmal ist der Soundcheck ja keine neue Erfindung von uns, sondern ja eigentlich eher was man aus den klassischen Printmedien kennt. Da ist es dann natürlich für die Kollegen ein bisschen leichter. Die bringen einmal im Monat das Heft raus und haben dann auch die Artikel zum Soundcheck halt schon drin. Wäre mit sehr viel organisatorischem Aufwand auch stemmbar. Jetzt ist es aber eher so eine Vorausschau auf den kommenden VÖ-Monat zu Beginn des Monats, wo dann unsere Redaktion oder die Redakteure, die am Soundcheck teilnehmen, die kommenden Veröffentlichungen nach ihrem Dünken bewerten. Und ja, im Regelfall gibt es zu jeder Platte, die im Soundcheck auftaucht, auch noch ein Review. Es kann allerdings auch vorkommen, aus welchen Gründen auch immer, dass mal eine Platte eben nicht rezensiert wird, weil dem Redakteur eingefallen ist, dass er jetzt doch lieber was anderes macht, als bei Metal.de zu schreiben. Nee, aber also es kam schon vor, dass mal eine Platte irgendwie untergegangen ist, aber eigentlich sind wir komplett darum bemüht, die alle auf jeden Fall abzudecken, um euch dann auch nochmal ein entsprechendes Gegenstück zu der nackten Zahl zu bieten, die da steht. Und mitunter prallen da ja dann auch Soundcheck-Note und Review-Note aufeinander. Ich mag die Gegenüberstellung allerdings tatsächlich ganz gerne, weil man das ja eigentlich auch interpretieren kann, dass es dann einfach unterschiedliche Meinungen zu diesem Album gibt.
Jo, dafür ist der Soundcheck ja auch irgendwie gedacht, um das so ein bisschen zu reflektieren und auch mal ein bisschen transparenter zu machen, dass Metal.de nicht das eine Kollektiv ist, bei dem alle jedes Album gleich gut finden.
Eben.
Was ja etwas ist, dass man sonst in den Kommentaren, also oft in den Kommentaren entsteht ja oft so der Eindruck, dass das die Wahrnehmung wäre, weil dann heißt es, Album XY hat doch hier so und so viele Punkte bei euch gekriegt, warum kriegt dieses jetzt nur so und so viel, und dann gucke ich halt immer mal und denke mir so, ja, weil das halt zwei verschiedene Leute geschrieben haben und die hätten vielleicht das jeweils andere Album dann auch unterschiedlich bewertet, so, und der Soundcheck legt das halt mal ein bisschen offener, wie weit da die Meinungen dann auch mal auseinandergehen können.
Ja. Also ich wollte auch gerade sagen, ich finde das, manchmal rege ich mich hier fast genauso auf wie die Kommentatoren, was aber eher daran liegt, dass ich mit dem Genre, das der Kollege dann feiert, nicht viel anfangen kann.
Jo,
wow, cool.
Dann
hast du noch eine
sind
Frage,
wir mit den von der Leserschaft gestellten Fragen durch, aber ich habe noch eine ganz persönliche Frage an dich, Jan.
Na komm.
Wir haben ja jetzt schon sehr viel über Metal.de gesprochen. Und was mich mal interessieren würde, ist, wir haben ja ganz viele verschiedene Arten von Artikeln bei uns auf der Seite, aber wenn du noch eine Kategorie dazu erfinden könntest, jedweder Art, welche wäre das denn?
Boah.
Welche Art von Artikel sollte es auf metal.de noch geben?
Ich muss mal ganz kurz 10 Sekunden nachdenken. Ich habe auf jeden Fall eine, aber also mir würden wahrscheinlich noch 3 einfallen. Aber erstmal die eine, die mir sofort reinläuft, ist so ein Tages- oder ja, oder ein aktueller Kommentar zu irgendwelchen Geschehen innerhalb der Metal-Szene, die total persönlich gefärbt sind. Also so ein bisschen haben wir das ja immer schon im St. Anger gehabt, dass das quasi als eigene Rubrik durchgeht, wo irgendwer so richtig abledert über irgendeinen Scheiß, der ihn gerade aufregt. Das fände ich tatsächlich richtig, richtig geil. Aber ja, Freizeitprojekt und kommt halt immer mal wieder vor. Ich hätte es super gerne als eigene Kolumne, weil ich auch glaube, oder als eigene Rubrik, weil ich glaube, dass man da richtig viel Spaß auch als Redakteur und Leser haben könnte. Aber ja, also immer wenn ich ansetze, habe ich nach 2 Sätzen einfach schon wieder aufgegeben, weil dann meine ganze Wut verflogen ist und ich mir denke, ist mir eigentlich egal. Aber ja, doch, sowas finde ich, sowas fehlt mir ein bisschen. Und bei dir, also gibt es bei dir irgendwas? Du musst dir ja was bei der Frage gedacht haben und willst mir bestimmt jetzt noch irgendeine Rubrik aufzwingen.
Auf jeden Fall. Klassische Reportagen wären etwas, so, was Metal.de noch mehr vertragen könnte, meiner Meinung nach. Auch wenn da natürlich gerade bei etwas, was dann nur in der Freizeit stattfindet, die Umsetzbarkeit halt unfassbar schwierig ist, aber ich sag mal, gerade sowas wie so ein Länder-Special Kanada wäre natürlich noch viel geiler, wenn man halt wirklich dahin gefahren wäre, um sich die Szene vor Ort anzuschauen und da wirklich mit Leuten zu sprechen, wie da so die Strukturen in der Szene ablaufen, was da vielleicht für Sachen sind, die da einzigartig sind, etc., etc. So,
jo.
Das ist jetzt natürlich vom Thema her schon sehr, sehr groß gedacht, aber Reportagen kann man ja auch kleiner halten. Keine Ahnung, fährst du halt zu irgendeinem Label oder so und guckst einfach mal, wie das da so läuft. Also wirklich vor Ort, nicht nur irgendwie einen Fragenkatalog hinschicken und ne, dann hinterher so ein Interview abdrucken oder so. Sowas fände ich halt noch sehr, sehr geil, aber ist natürlich ja, höchst ambitionierter Stoff.
Ja, cool finde ich das auch. Also nutzt die Gelegenheit, uns auf Steady zu unterstützen, damit wir diese Rubriken irgendwann einführen können.
Ja.
Ja. Aber ja, ich finde, also so Reisespecials wäre auch nochmal sowas, was ich irgendwie ganz cool finde, also wir haben ja mal die ein oder andere Tour-Story gehabt. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es halt unglaublich Spaß gemacht, damals mit Cripper unterwegs zu sein. Immer noch was, was ich sehr gut in Erinnerung habe im Baltikum. Ja, also da gibt es, glaube ich, noch allerhand Möglichkeiten. Also Reiseberichte. Go for it, Dominik.
Wenn das denn dann endlich mal wieder möglich ist.
Ja.
Wenn das denn dann mal wieder möglich ist.
Na, die Reisebeschränkungen sollen da jetzt demnächst aufgehoben werden.
Oh, ja, ich verfolge das alles ehrlich gesagt gar nicht mehr so sehr, aber dann, dann können wir ja vielleicht demnächst wirklich Wahnsinnsreportagen hier angehen.
Ja, also wäre auf jeden Fall cool. Ja, eigentlich sind wir jetzt durch. Aber auch nochmal der Aufruf, also gerne immer weiter Fragen schicken. Wir nehmen die definitiv in irgendeiner der nächsten Sendungen dann mit auf. Und auch gerne mal Themenvorschläge schicken, weil auch da, ja, lassen wir uns ja gerne.
Ja, wir wollen ja am Ende auch über Sachen quatschen, die euch interessieren. Und da ist es ja dann auch neben den ganzen Sachen, von denen wir hoffen, dass sie euch interessieren, auch immer super zu wissen, was ihr denn tatsächlich gerne konkret hören möchtet. So oder so haben wir auf jeden Fall schon ein bisschen was in der Pipeline. Ansonsten könnt ihr halt wie immer alles gerne an podcast@metal.de schicken oder gerne bei uns auf der Seite einfach in die Kommentare ballern. Wir lesen auf jeden Fall alles.
Ja, und damit verabschieden wir uns. Ciao.
Jo, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.